Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Während Ryan Murphy auf Camp setzt, hat das Kino sich mit der eigenen Vergangenheit und der eigenen Kaste recht illusionslos beschäftigt. So jedenfalls, wenn es um die Arbeitsverhältnisse der Traumfabrik geht, dann hatten sie immer etwas Albtraumhaftes. Hartwig Tegeler über die Dämonen und die Geister unter dem Mulholland Drive.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Hollywood, California.
Hollywood. Viele Träumer hoffen auf Erfolg in der Filmbranche.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Barton Fink von Joel und Ethan Coen, 1991.
Am Anfang braucht's das Buch und den Autor.
Der Autor ist König bei Capital Pictures.
Verspricht drohend der Studioboss 1941 dem erfolgreichen Dramatiker vom Broadway, nun Angestellter in der Traumfabrik.
Ende der Woche habe ich von Ihnen was auf dem Tisch.
Nur Barton Fink, mit einem durchgängig existenzialistischem Staunen über die Welt dargestellt von John Turturro, hat ein Problem.
Ich weiß nur nicht recht, wie ich anfangen soll. Wie eine Blockade.
So sitzt er in diesem gespenstigen Hotel, an dem Kafka und Kubrick ihre Freude gehabt hätten. Und je länger er auf die Tasten der Schreibmaschine tippt, entwickelt sich ein Drehbuch über die Höllengründe dieser Filmwelt. Mit sadistischen Produzenten und Tapeten, die sich so laut von der Wand lösen, dass man wahnsinnig werden könnte. Der semantische Sprung von Traumfabrik zu Albtraumfabrik erfährt hier seine monströse Visualisierung.
Platz 4. Inside Hollywood von Barry Levinson, 2008.
Steht das Drehbuch, braucht's den Regisseur. Über das Ende seines genialen Films mit dem getöteten Hund meint die Produzentin, Hundetöten geht gar nicht, kostet Millionen, umschneiden. Der Künstler, der Director, rastet aus.
Sie bitten mich also, meinen Film zu kastrieren, damit Sie etwas weniger Geld verlieren.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür.
Das ist einfach nicht drin!
Es zeugt von einer genussvollen Boshaftigkeit, wenn der Regisseur Barry Levinson diesen fiktiven Regisseur zum trotzigen Kind regredieren lässt, das wutschnaubend auf den Tisch haut und die Schale mit den bunten Schokolinsen durch die Gegend feuert. Sex und Drugs und Macht, manchmal allerdings eine, die man nur glaubt zu haben. Solch eine schmerzhafte Wahrheit, erzählt Inside Hollywood.
Platz 3. Maps to the Stars von David Cronenberg, 2014.
Steht das Drehbuch, hat's den Regisseur, braucht's die Schauspieler bzw. Stars. Auch der Blick David Cronenbergs auf die Filmindustrie und ihre Mechanismen ist sinister. Zumal, wenn sich die Abgründe Tinseltowns verweben mit denen der Familien. Eine Schwester, die sich und ihren Bruder zu verbrennen sucht. Eine Schauspielerin, die an ihrer Missbrauchsvergangenheit laboriert. Ein erfolgreicher Kinderstar, der seinen Co-Star zu würgen versucht. Und natürlich Sex und die Drogen und die Heuchelei. Man darf Maps to the Stars gern als freie Verfilmung von Kenneth Angers Skandalchronik Hollywood Babylon betrachten. Es geht um die Macht der Filmbilder.
In dieser Stadt kann sich alles ändern. Einfach so.
Platz 2. Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, 2019.
In Tarantinos Inglourious Basterds werden Hitler und seine Handlanger in einem Pariser Kino abgefackelt. In Django Unchained befreien sich die Sklaven selbst. Nachdem Tarantino also die Juden und Afroamerikaner gerettet hat, tut er selbiges in dem meandernden, anekdotischen Fluss der Bilder seines Hollywood-Films auch mit den Frauen. Denn Sharon Tate, die von der Manson-Familie ermordet wurde, überlebt in Once Upon a Time in Hollywood diese Nacht vom 9. August 1969. Im Umschreiben der Zeitgeschichte fantasiert Tarantino den alten Traum Hollywoods von den Bildern aller Bigger than life, größer und mächtiger als die schnöde, auch historische Realität. Größenwahn war immer notwendiger Teil der Filmindustrie.
Platz 1, Wake the Dog von Barry Levinson, 1997.
11 Tage vor der Wahl hat der US-Präsident einen Missbrauchsvorwurf am Hals. Sein Berater, Robert De Niro, der die Dinge wieder in Ordnung bringt, inszeniert eine aberwitzige Ablenkungskampagne mit einem Krieg gegen Albanien, einem geheimen Bomber, den es gar nicht gibt, und einem tränenreichen Flüchtlingselend. Und sein Mann für die richtigen, also falschen, also gefakten Bilder zur richtigen Zeit ist der Hollywood-Produzent, der ihm den Krieg perfekt inszeniert.
Das Ganze ist ein totaler Scheißschwindel und es sieht 100% echt aus.
In Zeiten, in denen die reale Politik in Washington der Dramaturgie eines Hollywood-Drehbuchs zu folgen scheint, könnte der Kommentar des Produzenten, Dustin Hoffman, weniger größenwahnsinnig, denn realistisch klingen.
Er hat den Krieg beendet? Er kann den Krieg gar nicht beenden. Er ist doch nicht der Produzent.
Über diese Satire, über das Kino, Hollywood, die Politik und die Realität mag man heute angesichts des Prophetischen in ihr wohl deutlich weniger lachen als 1997, denn erschaudern.